Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können, um über Jesus, das Licht der Welt, nachzudenken. Sei mein Licht, so haben wir es gerade gesungen. Eigentlich müssten wir es gar nicht singen, weil Jesus schon zugesagt hat, dass er unser Licht sein will. Und dennoch geht es auch darum, und das wird hoffentlich in der Predigt auch deutlich, dass wir ihn einladen, in unser Leben hineinzuleuchten. Ich bin das Licht der Welt. So das Thema der heutigen Predigt. Wir haben schon zwei Sonntage gehabt, wo wir über andere Ich bin Aussagen, Selbstvorstellungen von Jesus gesprochen haben. Vor zwei Wochen ging es um den guten Hirten und vor einer Woche um die Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir finden die Aussage über das Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Da heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umher zu irren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. In anderen Bibelübersetzungen, für uns vielleicht von älteren Bibelübersetzungen geläufiger, er wird das Licht des Lebens haben. Aber das ist hier gemeint, das Licht, das zum Leben führt. Stephen Hawking, ein brillanter Physiker, einer der brillantesten, so wird uns gesagt, der letzten Jahrzehnte, leider verstorben 2018. Er war bekennender und überzeugter Atheist. Er hat die Aussage getätigt, der Himmel ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Stephen Hawking war davon überzeugt oder hat die Ansicht vertreten, dass unser Körper wie ein Computer ist und wenn irgendein Bauteil defekt ist, dann stürzt das ganze Ding ab und geht im Nichts unter. Dunkelheit. Der Himmel ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Er hat diese Aussage hauptsächlich auf die Zukunft bezogen, auf den Himmel. Aber ist es nicht so, dass er etwas Richtiges erkennt? Ja, diese Welt ist dunkel. Diese Welt ist dunkel. Hier und jetzt ist es dunkel. Es gibt Naturkatastrophen. Es gibt Epidemien, die sich bis hin zu einer Pandemie ausweiten. Es gibt Kriege, es gibt Rassismus, es gibt Gewalt, es gibt Menschenhandel. Es gibt sexuellen Missbrauch schon an kleinsten Menschen. Es gibt Korruption, es gibt Orientierungslosigkeit. Es gibt drohende oder sogar selbst erlebte Arbeitslosigkeit. Es gibt Überlastung, es gibt Stress. Wir müssen gar nicht so weit wegblicken. Wir müssen gar nicht erst die Tagesschau angucken, um über diese Dunkelheit uns zu informieren. Gucken wir doch mal in uns selbst. In uns selbst ist Unehrlichkeit, Scham, Egoismus, Geiz, Neid, Streit in unseren Familien, Unzufriedenheit, Enttäuschung. Man könnte diese Liste endlos fortsetzen. Der Himmel ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass es sich nicht um ein Märchen handelt, sondern dass der Himmel, dass der Glaube, dass das, was Jesus Christus ist, Wahrheit ist, erlebbare Wahrheit, die man auf den Prüfstand stellen kann. Der renommierte Mathematiker und bekennende Christ John Lennox wurde gebeten, auf die Aussage des Atheisten Stephen Hawking zu antworten. Und er hat die Aussage umgedreht. Er hat gesagt, der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Ja, Licht kann furchteinflößend sein. Licht hat positive Auswirkungen, positive Eigenschaften, aber Licht kann auch furchteinflößend sein. Denn wenn das stimmt, was Jesus Christus von sich behauptet, ich bin nicht nur irgendein Licht in Jerusalem, wo er diese Aussage getätigt hat, sondern ich bin das Licht der Welt, dann muss das zwangsläufig Auswirkungen auf mein Leben haben. Dann erwartet er, dass ich auf dieses Licht reagiere, dass ich ihm das Recht einräume, über mein Leben zu bestimmen, in mein Leben hineinzuleuchten und auch die unangenehmen Dinge, für die ich mich schäme, ans Licht zu bringen, um sie zu heilen. Licht hat positive Auswirkungen, aber Licht kann tatsächlich auch Angst machen, wenn wir daran denken, dass wir Rechenschaft vor Gott, vor dem ewigen Gott ablegen müssen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Johannes 8, Vers 12. Ich habe gerade schon gesagt, Jesus drückt das hier mit einer Absolutheit aus, auch wie bei den anderen Ich Bin-Worten im Johannesevangelium. Ich bin das Licht der Welt. Mit anderen Worten, es gibt kein Licht, das mir gleichkommt, und ich erreiche jeden Winkel dieser Welt. Wann hat Jesus diese Aussage getätigt? Wir lesen in Johannes 7, dass er auf dem Laubhüttenfest war. Das Laubhüttenfest wurde jedes Jahr in Jerusalem gefeiert. Die Israeliten lebten in so einer Art Zelten aus Ästen, aus Laub und erinnerten sich daran, wie Gott das ganze Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, aus Ägypten in das verheißene Land Kanaan. Sie erinnerten sich an diesem Laubhüttenfest daran. Und im Tempel, wo Jesus sich gerade befindet, so lesen wir es etwas weiter in Johannes 8, wurde während dieses Laubhüttenfestes jeden Abend wurden riesenhafte Leuchter aufgestellt, beziehungsweise standen da und wurden entzündet. Diese Leuchter gingen über die Mauern des Tempels hinweg und beleuchteten, wir können es uns heute vielleicht vorstellen, wie Flutlichter eines Sportplatzes, die ganze Stadt Jerusalem. Historiker berichten, Augenzeugen berichten von damals, dass es wohl keinen Hof gab in Jerusalem, der nicht erleuchtet wurde von diesem Licht. Diese Leuchter sollten erinnern an die Feuersäule, mit der Gott sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste geführt hatte. Tagsüber in der Wolkensäule, nachts in der Feuersäule. Ein Symbol dafür, Gott ist da. Gott kümmert sich, Gott führt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Diese Leuchter, die waren begrenzt. Die mussten jeden Abend neu entzündet werden. Die leuchteten nicht bis in die gesamte Welt hinein, sondern bis nach Jerusalem, in die Stadtgrenzen Jerusalems, aber nicht weiter. Jesus sagt, ich bin das wirkliche Licht, das Licht der Welt. Ich verbürge mich dafür, Gott ist da, Gott kümmert sich und Gott führt, so wie er es damals durch diese Feuersäule in der Wüste getan hat. Im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 27, Vers 1, lesen wir, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Eine Aussage, die von Gott selber gemacht wird. Gott ist Licht. Wenn Jesus hier sagt, ich bin das Licht der Welt, dann stellt er sich damit auf eine Stufe mit Gott. Und er macht deutlich, ich komme von Gott, ich bin göttlich, ich bin Gott. Das wird schon deutlich, wir hören das im Deutschen nicht so raus, aber die Israeliten haben es oder die Juden damals zur damaligen Zeit haben es auf jeden Fall rausgehört durch die Aussage, ich bin. So hatte Gott sich dem Mose vorgestellt, ich bin der ich bin. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der im Alten Testament als das Licht und das Heil vorgestellt wurde. Jesus verbirgt sich dafür, ich brauche keine Angst zu haben. Vor wem sollte ich mich fürchten? Denn Gott ist auf meiner Seite. Im Alten Testament wurde für die Zukunft vorausgesagt, dass einer kommen würde, von Gott bevollmächtigt, der als Licht der Völker bezeichnet wurde. In Jesaja 42, Vers 6 und Jesaja 49, Vers 6 heißt es, ich mache dich zum Licht für die Völker. Das wird gesagt einem, der von Gott bevollmächtigt auf diese Erde kommen würde, um in der Zukunft für Gott auf dieser Erde zu wirken. Gott ist Bevollmächtigter. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann nimmt er hier Bezug drauf und sagt, ich bin der, den Gott vor langer Zeit versprochen hat zu senden. Das Licht für die Völker, das Licht für die Nationen, das Licht für die ganze Welt. Ich bin der. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht des Lebens haben oder das Licht, das zum Leben führt. Wenn man diesen Abschnitt weiter liest, ich gehe heute auf andere Aspekte ein, nicht auf den weiteren Verlauf des Abschieds, dann merkt man, dass die jüdischen Zuhörer direkt gemerkt haben, welch ungeheuren Anspruch Jesus hier stellt. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn hinterfragt, sie haben gesagt, du behauptest etwas von dir, das du nicht von dir behaupten solltest. Nämlich, du bist Gott gleich, das zweite, du bist der Gesandte Gottes. Wie beweist du uns das? So geht dieser Text weiter. Ich möchte nur auf diese Aussage eingehen und die Frage stellen, wie bekommen wir denn dieses Licht oder was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? In Johannes 1, ganz am Anfang, geht der Evangelist Johannes in seinem Buch schon darauf ein, dass Jesus als das Licht in diese Welt gekommen ist. Er sagt dort in Johannes 1, Vers 3 und 4, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, Jesus, so wird es dann später deutlich, das Wort nicht geschaffen hat. Also Jesus wird hier einmal als das Wort bezeichnet. Im Anfang war das Wort, so wie die Schöpfung mit dem Wort begonnen hat. Und hier wird gesagt, Jesus ist derjenige, durch den die Schöpfung begonnen hat. Er war das Wort. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Jesus, er ist einerseits das Wort, in Jesus war das Leben und dieses Leben strahlte aus wie das Licht. Es war das Licht für die Menschen. Schon im Alten Testament heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also dieser Zusammenhang zwischen Wort und Licht, der wird schon im Alten Testament genannt, so wie es hier im ersten Abschnitt des Johannesevangeliums der Fall ist. Jesus leuchtet durch seine Worte. Und diese Worte sind nicht irgendwelche belanglosen Worte. Es sind nicht irgendwelche Feststellungen, irgendwelche Wünsche, sondern es sind Worte, die Realität schaffen, es sind Schöpfungsworte. Jesu Worte sind Schöpfungsworte, seine Worte schaffen Realität. Was heißt das genau? Ich habe vorhin gesagt, im Jesaja-Buch, im Kapitel 42 und 49 wird vorausgesagt, dass Jesus kommen würde und dass er das Licht für die Völker sein würde. Hier heißt es weiter in Jesaja 42, Vers 6 und 7, da sagt Gott diesem bevollmächtigten Jesus zu, ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für das Volk und zum Licht für die Völker. Und jetzt kommt's. Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. Den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. Wörtlich hat Jesus Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Ein Kapitel später in Johannes 9 wird davon berichtet, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Das war noch nie vorgekommen, so heißt es da. Jesus hat dieses Wunder getan. Zumindest als auferstandener Jesus, als erhöhter Jesus, wurden zwei Menschen aus dem Gefängnis befreit, nämlich der Apostel Paulus und der Apostel Petrus. Aber schon hier im Alten Testament wird deutlich, und auch hier in Bezug auf die Blinden wird deutlich, dass es sich um Bildworte auch handelt, im übertragenen Sinn. Auch hier wird Blindheit schon als Blindheit für Gott, als Blindheit für Gottes Wege gesehen und Gefangenheit als Gefangenheit in unseren Sünden, in unserer Verzweiflung und vielem anderen. Jesus befreit, dadurch bringt er Licht. Wenn wir das Johannesevangelium durchblättern, dann stoßen wir auf viele Personen, wo Jesus genau das beispielhaft tut. Da gibt es diesen Theologen Nikodemus, ein Pharisäer, der des Nachts zu Jesus kommt, der davon überzeugt war, ich muss genug wissen und ich muss genug gute Taten tun, um vor Gott zu bestehen. Und Jesus leuchtet in sein Leben rein und macht ihm deutlich, nein, es geht nicht um dein Wissen, es geht nicht um deine Leistung. Es geht darum, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Was kann ein Baby dazu beitragen, dass es geboren wird? Nichts. Es wird geboren. Viele andere, zumindest die Mutter, sind daran beteiligt, mit Kräften daran mitzuwirken. Aber das Baby selber kann nichts tun. Es wird geboren. Und Jesus sagt, du kannst die Anerkennung vor Gott nicht durch eigene Leistung gewinnen. Du kannst die Anerkennung vor Gott nicht durch dein Wissen gewinnen, sondern du musst von Neuem geboren werden, um von Gott angenommen zu sein. Ein Kapitel später, Johannes 4, die Frau am Brunnen, die ihre Anerkennung gesucht hat in Beziehungen. 5 Männer hatte sie schon und mit dem anderen, mit dem nächsten lebte sie jetzt zusammen. Und Jesus leuchtet in ihr Leben rein. Es wird wehgetan haben, als er ihr das offenbarte, was ihr eigentliches Problem war. Und wir merken, wenn wir diese Geschichte lesen, dass sie sich immer wieder wehrt dagegen, dass dieses Licht in ihr Leben leuchtet. Und Jesus macht ihr deutlich, wirkliche Erfüllung wirst du nur in mir finden. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Und diese Frau geht verändert von Jesus weg. Johannes 6 wird deutlich, wenn du Lebenshunger hast, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 8 wird eine Ehebrecherin vor Jesus gezerrt und die Leute wollen Jesus eine Falle stellen. Sie wollen, dass er entweder gegen das Gesetz verstößt, gegen das alttestamentliche, indem er sie nicht steinigen lässt, so wie es im Alten Testament vorgeschrieben war, oder dass er sie nicht steinigen lässt und damit, oder dass er sie steinigen lässt und damit gegen das römische Gesetz verstößt, das das verboten hat. Jesus erleuchtet in das Leben der Ankläger und erleuchtet in dieses Leben der Frau. Und er sagt, wer von euch keine Sünde hat, der soll den ersten Stein werfen. Keiner traut sich. Am Ende steht die Frau alleine da und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber sündige von jetzt an nicht mehr. In Kapitel 9 wird ein Blindgeborener geheilt. Und es wird deutlich, die religiösen Führer, die sich für sehend hielten, sie sind die eigentlichen Problemmenschen, die sehen, die wirklich sehen müssten. Sie sind einerseits blind für Jesus, andererseits halten sie sich für sehend, weil sie den Durchblick haben, so meinen sie. Alle Menschen, die verletzt sind, die nicht wissen, wie sie zu Jesus kommen können, denen ruft er zu in Kapitel 10, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, durch mich gehörst du dazu. Alle Menschen, die Orientierung suchen, die Geborgenheit suchen, denen ruft Jesus zu, ich bin der gute Hirte. Niemand und nichts wird dich aus meiner Hand rauben. Menschen, die trauern wie Martha, ruft Jesus zu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er macht an Lazarus deutlich, wir werden es in den nächsten Sonntagen noch hören, ja, ich bin Herr über Leben und Tod, denn er tut das Wunder und lässt ihn auferstehen. Allen Menschen, die in Ungewissheit leben, den Jüngern, die in Ungewissheit leben, wie wird es werden, wenn Jesus weggeht, spricht er zu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Allen Menschen, die unter ihrer Fruchtlosigkeit leiden, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr müsst nicht krampfhaft versuchen, Frucht hervorzubringen. Alles, was ihr tun müsst, bleibt an mir dran. Ich bin derjenige, durch den der Lebenssaft in euer Leben fließt, durch den Frucht entsteht. Kapitel 16 sagt Jesus den Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Und allen, die Angst haben, spricht Jesus das zu, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weil Jesus weiß, wie schwierig es ist, wenn Streit unter Menschen besteht, betet er in Kapitel 17 dafür, dass gerade seine Nachfolger eins sind, dass sie zusammengehören, dass sie eine Einheit bilden. Jesus betet für uns, dass wir eine Einheit bilden. Als Maria aus Magdala verzweifelt ans Grab kommt, dieses Grab leer vorfindet, denkt sie, wie kann ich jemals wieder Jesus begegnen? Sie meint, sie hätte die Beziehung zu Jesus verloren und plötzlich steht er vor ihr und er sagt nur ein Wort, Maria. Er spricht sie an und sie merkt plötzlich, Jesus steht vor mir, er ist es. Einem Thomas, der Zweifel hat, gibt er die Gelegenheit, sich von seinen Zweifeln oder vom Gegenteil von der Wahrheit zu überzeugen, indem er ihm sagt, lege deine Hände in meine Hände und in meine Seite, die verwundet sind. Und dann sagt er ihm, selig sind oder glücklich sind, die nicht sehen und doch glauben. Einem Petrus, der über sein Versagen weint, schenkt er einen Neuanfang. Das war mit Schmerzen verbunden. Jesus hat ihn dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt verzweifelt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und im Hinterkopf hat er die Situation, wie er ihn wenige Tage vorher dreimal verleugnet hat und geschworen hat, dass er ihn nicht kennt, was Jesus ihm schon im Voraus gesagt hatte. Es tut weh, wenn wir mit unseren Fehlern konfrontiert werden. Aber Jesus hat nie das Ziel, uns weh zu tun. Das ist nicht der Grund, warum er uns mit seinem Licht konfrontiert. Es tut weh, aber Jesus hat immer das Ziel, zu heilen und zu retten. Kapitel 3, Vers 20 steht etwas von diesen Schmerzen. Johannes 3, Vers 20 steht, sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Hier ist von den Menschen allgemein die Rede. Und so ist es doch. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann suchen wir die Dunkelheit. Dann versuchen wir doch alles, damit das, was wir getan haben, nicht ans Licht kommt. Licht ist schmerzhaft in dem Moment. Wenn Dinge offenbar werden, das ist schmerzhaft. Aber Jesus weiß, dass genau das auch heilsam ist. Er sagt in Johannes 12, Vers 46 bis 47, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Und wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Das hat Jesus gesagt. Nicht, dass wir das missverstehen. Jesus sagt sehr deutlich, ja, Sünde wird gerichtet. Ungehorsam wird gerichtet. Jemand, der Jesus ablehnt, wird gerichtet. Auch wir werden gerichtet, aber das Gericht, was auf uns käme, hat Jesus für sich, auf sich genommen. Er ist gekommen, um zu retten und nicht um zu richten. Jesus hat immer das Ziel, zu retten. Und wenn er mit seinem Licht in unser Leben strahlt, wenn er mit seinem Licht in dein Leben strahlt, dann hat er das Ziel, zu retten. Dann hat er das Ziel, das, was uns von Gott trennt, aufzudecken, wegzunehmen und zu retten. So wird schon im Alten Testament vorausgesagt in Jesaja 49, Vers 6, und damit komme ich zum Ende. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Gott will retten durch Jesus Christus. Er ist ein Licht für die Völker, das Licht für die Völker, und er ist die Rettung für die ganze Welt. Und das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Hier manifestiert sich seine Rettung. Jesus trug alles, was uns von Gott trennt, ans Kreuz. Unseren Egoismus, unseren Stolz, unseren Geiz, unsere Scham, unsere Angst, unsere Zweifel, unsere Verzweiflung, unser Missverständnis, wir müssten etwas vor Gott leisten. Gott trug alles ans Kreuz. Jesus trug alles ans Kreuz. Gott hat es ihm auferlegt. Er trug es für dich und für mich. Und er sagte, als er dort am Kreuz hing, kurz bevor er starb, es ist vollbracht. Es ist alles gut. Die Rettung ist vollbracht. Das ist der Grund, warum wir gleich Abendmahl feiern. Wir wollen uns das vergegenwärtigen. Ja, Jesus hat alles vollbracht. Er hat alles, was mich von Gott trennt, auf sich genommen. Er ist das Licht der Welt. Jesus nachzufolgen bedeutet, all das, was er uns zuspricht, zu akzeptieren, ernst zu nehmen, zu glauben, für wahr zu halten, in unserem Leben anzuwenden, also nicht nur theoretisch zu glauben, sondern auch zu tun, was Jesus sagt. Ich bin davon überzeugt, ich bin das Licht der Welt, das ist kein Märchen für Menschen, die Angst vor der Dunkelheit haben, sondern es ist eine Tatsache, die wir in unserem Leben ausprobieren können und die wir in unserem Leben ausprobieren sollen. Jesus lädt uns ein, Jesus lädt dich ein. Nimm mich als das Licht in dein Leben auf. Vielleicht zum ersten Mal heute Morgen, weil du merkst, du brauchst dieses Licht. Vielleicht bist du aber auch schon lange mit Jesus unterwegs und hast gemerkt, wie Maria, habe ich den Kontakt zu Jesus verloren, ich habe ihn aus den Augen verloren. wie Petrus: Ich habe versagt, ich habe vergeigt, ich bin nicht mehr würdig, ins Angesicht von Jesus zu treten. Wie Nikodemus: Alles theoretisch da und der Wunsch, Gott zu gefallen durch deine eigenen Werke. Und du hast gemerkt, nein, es geht darum, das ist das Einzige, was zählt, dass ich von Neuem geboren bin. Dann möchte ich auch dich heute Morgen einladen, diese Entscheidung neu festzumachen, dich diesem Licht zu stellen, auch wenn es weh tut. Aber es ist heilsam, sich in dieses Licht zu stellen. Jesus ist gekommen, nicht damit er uns richtet, sondern damit er uns rettet. Ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen, wenn du möchtest. Und dass wir Jesus neu zum Ausdruck bringen: Ja, ich möchte, dass dein Licht, dass du mit deinem Licht in mein Leben kommst. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir für diese starke Verheißung, dass jeder, der dir nachfolgt, indem er deinen Worten glaubt und deine Worte umsetzt, nicht mehr im Dunkeln umhertappen muss, sondern Licht hat, das zum Leben führt. Danke, dass du uns das volle Leben zur Verfügung stellst. Herr, wir müssen durch dunkle Täler gehen. Das bleibt uns nicht erspart. Aber danke, dass deine Zusage uns deutlich macht: Wir gehen nie ohne das Licht in diese dunklen Täler. Du bist an unserer Seite. Du schenkst uns Licht. Gib uns den Mut. Gib mir den Mut, wenn du schmerzhafte Dinge beleuchtest, sie dir zu bringen, vor dir einzugestehen und zu erleben: Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld. Danke, dass du jedem von uns einen neuen Anfang bietest, dass du jedem von uns einen Neuanfang bietest. Danke, dass wir, dass ich, dass jeder von uns so vor dich kommen kann, mit offenen Händen, in der Erwartung, dass dein Licht in unser Leben strahlt. Danke für deine Rettung, die wir gleich im Abendmahl feiern dürfen. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist und dass du damit dieses Auferstehungslicht bis heute in unser Leben bringst. Du bist der Sieger und wir stehen auf deiner Seite. Danke dafür. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.